Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Ja, mein Name ist Martin Steinbach, bin bei EY, verantworte hier das Geschäft für die Vorbereitung von Börsengängen und betreue hier Unternehmen auf dem Weg an die Börse, sei es Familienunternehmen, stark wachsende Unternehmen oder auch Großkonzerne.
Ja, und aus dem Börsenradiostudio grüßt Peter Heinrich. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Heinrich.
Sie sind also Head of IPOs and Listing Services, so steht es auf Ihrer Visitenkarte. Sie wissen also quasi alles zu unserem Thema heute. Lassen Sie uns einen Überblick zur aktuellen Marktlage für Börsengänge machen. Ich starte gerne mit dem aktuellen Bankenbeben, SVB-Pleite. Ja, dann haben wir die Geschichte mit der Credit Suisse. All das hat ja irgendwie Einfluss auf Startups. Hat das auch Einfluss auf IPOs, auf den Hunger nach Börsengängen?
Ja, sehr gute Frage. Das Jahr hat sehr gut gestartet eigentlich für den europäischen Markt. Wir hatten ja mit der IONOS einer der größten Börsengänge bis dato. Aber die ganze Aktivität im ersten Quartal, nachdem auch die Volatilität zurückgegangen ist, Bewertungen gestiegen sind, wurden zum Schluss des Quartals ausgebremst. Darunter auch natürlich die Turbulenzen im Zusammenhang mit der Bankenkrise, aber natürlich auch die weiterhin bestehenden geopolitischen Spannungen.
Ja, da frage ich nach im Detail nochmal weiter. Das Nächste, was eigentlich dagegen spricht und eigentlich für Börsengänge spricht, das müssten doch höhere Zinsen sein. Also höhere Zinsen, das müsste doch die Motivation fördern, der Firmen an die Börse zu gehen. Also simple Idee, bevor ich jetzt mir teures Geld von der Bank hole, gehe ich zum Kapitalmarkt.
Jede Zeit hat ihre Börsengänge. Es gibt immer Börsengänge in jedem Jahr bisher, in den letzten 20, 30 Jahren. Und sicherlich, wenn man in die reine Theorie geht und sagt, ja, wenn die Zinsen steigen, sinken die Bewertungen. Das ist nun mal das Modell einer jeden Unternehmensbewertung, dass wenn man Erträge durch Zinsen teilt, dass dann, wenn der Zins steigt, natürlich der Unternehmenswert fällt. Das ist klar. Aber wir kommen natürlich aus einer für mich zumindest untypischen Zinssituation heraus. Wir kommen so langsam wieder in eine normale Zinslage, wo also ein positiver Zins zumindest brutto verfügbar ist und keine Nullzins- oder Negativzinsumfeld. Und das führt natürlich dazu, dass wir vielleicht auch ein bisschen wieder jetzt in ein normales Fahrwasser kommen mit einer ehemals bekannten Zinspolitik. Und da gibt es natürlich auch Profiteure. Normalerweise spricht man da von Sektorrotationen, aber mittlerweile haben wir ja auch verschiedene disruptive Trends, nämlich das Thema digitale Transformation, die weiterhin Geschäftsmöglichkeiten bietet, also alles rund um die Digitalisierung. Das zweite ist der Trend hin und der Transformationsprozess hin zu erneuerbaren Energien. Und zwar ist das sektorneutral. Jede Branche hat dort ihr Transformationsprojekt. Und die dritte Story, die Investoren favorisieren, sind natürlich alle Geschäftsmodelle, die das Thema Nachhaltigkeit in sich tragen. Und jetzt muss man schauen, ja, wo sind die Wertsteigerungspotenziale versus dem Zinseffekt, den Sie genannt haben.
Das heißt, es gibt jetzt nicht wirklich mehr Börsengänge durch höhere Zinsen, sondern eher, wenn dann konzentrierte Börsengänge, entweder Digitalisierung oder die Story der Nachhaltigkeit wirkt.
Ganz genau. Und das sieht man auch an den Sektoren schon, das hatten wir letztes Jahr schon prognostiziert, ist klar, da fließen die Gelder hin. Wir haben ja auch mit der NFRD, also der nicht finanziellen Berichterstattung, schon ab 2017 gestartet. Das verschärft sich jetzt in der Berichterstattung durch die CSRD und die EU-Taxonomie. Das heißt, das ist nicht nur ein Thema der börsennotierten Unternehmen bzw. Börsenkandidaten, sondern auch zunehmend ein Thema von Investoren, die natürlich auch das umsetzen in ihrer eigenen Corporate Governance gegenüber ihren Endinvestoren in nachhaltige Investments umzusetzen. Das heißt, da fließen die Gelder natürlich dann auch speziell hin.
Okay, heißt das, Firmen, die noch nicht Nachhaltigkeit oder nicht ausreichend genug nachhaltig sind, holen sich Geld vom Kapitalmarkt und sagen, mit diesem Geld werde ich nachhaltig? Funktioniert die Story oder ist genau umgekehrt? Ich bin eh schon nachhaltig und kann mir noch mehr Geld jetzt vom Kapitalmarkt holen?
Ja, also es ist genauso wie zu Anfang dieses Jahrtausends die gute Corporate Governance eingeführt wurde über verschiedene Corporate Governance Indizes und man damals sagte, naja, man bekommt ein Plus, wenn man eine gute Corporate Governance mitbekommt, ist es eigentlich eher so gekommen, dass derjenige, der keine gute Corporate Governance gezeigt hat, einen Discount zahlen musste auf den Fair Value. Und so sehe ich das persönlich genauso bei dem Thema Nachhaltigkeitskommunikation. Das heißt, wer nicht nachhaltig wirtschaftet, kriegt einen Abschlag, ja, und kein Premium. Das ist meine persönliche Kapitalmarkterfahrung, dass das dann meistens so läuft. Also wir reden hier nicht von einem Premium, sondern eher, es werden die bestraft, die es nicht machen. Mal losgelöst davon, dass ich es machen muss in der EU-Gesetzgebung. Und viele andere Länder schauen sich auch, gerade aus den USA kommt, die Regulierung in EU an und sind da auch in einem Konsultationsprozess, auch dort sowas wie ein CSR-Reporting einzuführen.
Mhm. Der Weg an die Börse ist ja sehr komplex. Ich als Journalist verfolge ja fast jeden Börsengang, auch mit Interviews. Ich wundere mich immer wieder, es ist alles in Ordnung, die Story passt, die Investoren sind da, anscheinend ist alles gezeichnet, dann passiert irgendwas an der Börse, wackel, wackel, wackel und plötzlich wird er abgesagt, 3 Tage vorher. Ist also die Psychologie fast stärker als alle andere Mathematik?
Ja, man spricht ja auch dann auch von dem Investoren-Sentiment und der Psychologie, wie Sie eben sagten, gerade in der Woche, wo die Firma dann auf Roadshow geht oder auch online hybrid ihre Geschichte erzählt. Und da ist es wichtig, das richtige Timing zu bekommen. Und dieses Timing wird immer schwieriger, weil ich nicht weiß, was in den nächsten 2 Wochen am Kapitalmarkt passiert. Kapitalmärkte sind weltweit vernetzt durch Informationen, die sich ganz schnell verbreiten, sodass ich also zunehmend mich flexibilisieren muss bei meinem Börsengang. Am besten die Roadshow-Periode klein halten, was weiß ich, von ehemals 5 bis 7 Tage auf eher 3 bis 5 Tage, wo das Risiko, dass dort ein externer Schock kommt, der Volatilität in den Markt bekommt, dass ich sowas vermeide. Das ist die Herausforderung, dieses richtige Timing zu finden, das richtige Sentiment, wo ich dann auch meine gute Equity-Story, mein Team und meine Unternehmensgeschichte erzählen kann.
Also das scheint unheimlich wichtig zu sein. Also es muss nicht nur alles passen, sondern auch, wie nennt man das, offene IPO-Fenster? Also wie bereite ich mich auf so ein offenes IPO-Fenster perfekt vor?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Natürlich sind die Banken hier in der Pflicht, den Börsenkandidaten mit ihrem Marktzugang zu Investoren und zu den Märkten über die Handelsdesk gut zu beraten. Aber wir empfehlen EY, dass der Kunde auch selbst sich eine Meinung bildet. Und da gibt es verschiedene Indikatoren. Das ist zum einen die Volatilitätsindizes, den V-Stocks zum Beispiel hier in Europa. Und da gibt es eine ganz klare Korrelation, die wir ausgerechnet haben. Das heißt, wenn der V-Stocks über 20 Indexpunkten notiert, ist es schwer, einen Börsengang zu platzieren. Wenn er unter 20 ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass auch dann tatsächlich Börsengänge stattfinden. Also das ist der eine Indikator. Der zweite Indikator ist natürlich die sogenannte Peer Group, das heißt Vergleichsunternehmen. Da schaut man sich an, wie gut stehen die da, wie ist denn deren Aktienkursentwicklung. The trend is your friend, sagt man immer. Ist deren Aktienkursentwicklung, geht die nach oben? Wie sehen deren Ad-Hoc-Meldungen aus? Also haben die positive Meldungen? Das ist jetzt die zweite Sache, auf die man schaut, also auf die Trends und die Bewertungsindikatoren. Und das kann ich mir über viele mobile Apps selbst anlegen, meine Peer Group. Ich kann mir diese Marktindikatoren anschauen. Und natürlich der dritte Punkt ist, ich muss das Investor-Darling sein. Ich muss also in den Sektoren unterwegs sein, die im Moment favorisiert werden. Und das waren jetzt im letzten Quartal, aber auch schon die letzten Jahre, Technologie nach wie vor Nummer 1 weltweit, in Europa unter den Top 3. Und natürlich, was jetzt nach oben spült, ist das ganze Thema Energie. Und mit Energie ist nicht nur Oil und Gas gemeint, wie zum Beispiel der größte Börsengang in Q1, ADNOC, sondern eben diese sektorunabhängigen Transformationsprozesse hin zu erneuerbaren Energien.
Ja. Klingt logisch, kann man auch gut nachvollziehen. Wir brauchen Energie, wir brauchen Energiewende, wir brauchen Lösungen, also Technik. Und wer hat Technik? Und da guckt man auf die Trends. Jetzt war ich überrascht, dass Sie sagen, okay, V-Index über 20, dann wird es schwierig. Ist das also wichtiger als eine gute Roadshow? Da würde ich jetzt erwarten, da sagen dann Investoren, ja, okay, ich mache mit, so unter der Hand.
Ja, also ich sag mal, wir haben über 400 institutionelle Investoren weltweit gefragt und es gibt 5 Indikatoren, was sind die Erfolgsfaktoren für Investoren? Das erste ist natürlich eine gute Story, eine überzeugende Story, also die berühmte Equity Story. Nummer 2 ist das Team, ja, das dort sich vorstellt, natürlich Vorstand und Aufsichtsrat. Das dritte ist ein guter Preis, ja, also klar, ein Produkt hat Angebot und Nachfrage wird durch den Preis bestimmt. Das heißt, es muss natürlich auch der Preis gefunden werden. Und da ist auch wiederum die Bank in dem Fall gefordert, die Interessen des Emittenten als auch des Investors ausgleichen. Viertens ist, da kommen wir zu dem Timing. Ja, also Timing auch in dem Sinne, ist es denn für das Unternehmen der richtige Zeitpunkt, an die Börse zu gehen? Also bin ich in dem Zyklus des Unternehmens auch in der Phase, wo ich Werte schaffen kann und komme ich vielleicht zu spät, weil die Werte schon vorher sozusagen realisiert wurden oder zu früh? Das ist der vierte Punkt. Und der fünfte Punkt ist, ist die Firma dann auch vorbereitet? Ist der Börsenkandidat vorbereitet für den Börsengang? Also IPO Readiness, können die Pflichten, die der Regulator und die Erwartungen, die der Investor an den Unternehmen haben, auch erfüllt werden?
Ja.
Die Reporting-Pflichten und, und. Und das sind die fünf Erfolgsfaktoren aus Sicht der Investoren. Und das Sentiment, das Aktuelle, also auf Wochensicht, das ist natürlich wichtig. Ich kann nicht in einem hochvolatilen Markt an die Börse gehen. Das geht nicht. Da kann ich die beste Equity-Story haben.
Da verliert man dann viel, viel an Kapital. Wie wichtig ist eigentlich die Bedeutung, im Heimatmarkt an die Börse zu gehen? Und wann ist ein Cross-Border-Listing sinnvoll?
Die historischen Durchschnitte weltweit zeigen, dass über 90% in ihrem Heimatmarkt die Börsennotiz anstreben. Das heißt, nur 10% gehen ins Ausland. Und wenn man sich fragt, wer sind denn die 10%, dann ist das sehr stark vom Sektor abhängig. Gerade im Bereich Biotech gehen viele dann zum Beispiel in die USA in die Börse.
Also hier BioNTech zum Beispiel.
Und viele andere, da sind wir schon bei fast 80-90% statt 10%, ja. Und dann muss man natürlich schauen, wo ich mit meinem Unternehmen beheimatet bin. Es gibt natürlich Länder, die haben keine international anerkannte Börse oder, wie man das so schön sagt, International Hub. Und da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich sozusagen im Ausland an die Börse gehe als im eigenen Land. Also es hängt auch sehr stark von der eigenen Börsenorganisation im Land ab, wo ich mein Unternehmen gegründet habe.
Und wie steht die Wiener Börse da für IPOs?
Eine sehr direkte Frage, danke. Also ich denke, die Wiener Börse, ohne jetzt in die eine oder andere Art und Weise Werbung zu machen, steht gut da, wie viele europäische Börsen auch. Sie nutzt effiziente Handelssysteme, ist verbunden mit internationalen Investoren, hat ein eigenes Indexregelwerk. Also die Zutaten sind alle da, einen effizienten Börsenplatz anzubieten. Plus natürlich die Services, die europäische Börsen, die auch die Wiener Börse für Emittenten bietet.
Es gibt jetzt eine Studie von EY zu Familienunternehmen und Börsengängen. Passt das zusammen? Gehen Familienunternehmen gerne an die Börse oder wollen sie lieber in der Familie bleiben?
Viele haben die Wahrnehmung, dass Familienunternehmen sich fernhalten von der Börse. Das können wir so statistisch nicht sehen. Wir haben der Universität St. Gallen machen wir jährlich einmal den Global Family Business Index, wo wir die größten 500 Familienunternehmen weltweit uns anschauen. Da ist ein sehr großer Teil, kommt von Europa. Und wenn man sich das über 4 Jahre ansieht, sieht man, dass die Anzahl derer in diesem Top 500 Family Business Index, die börsennotiert sind, stetig steigt. Und im letzten Jahr liegt die bei 52%. Das heißt, die Mehrheit ist börsennotiert. Und wenn man dann schaut, naja, diese Mehrheit von 52%, wie steht die denn da? Und dann sieht man auch, dass diese Mehrheit auch deutlich mehr Mitarbeiter beschäftigt als die Familienunternehmen, die nicht an der Börse sind, deutlich mehr Umsatz machen. Man sieht aber auch, dass die 52%, die an der Börse sind, nach wie vor die DNA der Familienunternehmen aufrechterhält. In dem Maß, in dem der CEO von der Familie nach wie vor gestellt wird. Und dass auch die Kapitalmehrheit auch von der Familie gestellt wird. Insofern vereint man beides,
quasi, ja.
Familienunternehmen und den Kapitalmarkt.
Lassen Sie uns zum Abschluss kommen. Lassen Sie uns mal versuchen, 10 Argumente zu finden für einen Börsengang. Ich mache mal eine Tabelle mit. Und mit wir meine ich Vorschlag 1. Ein Vorschlag kommt von Ihnen und ich suche mir auch einen 10 Argumente für einen Börsengang. Ich bitte Sie mal kurz zu starten, Herr Steinbach.
Ja, okay, gut.
Also Argument 1.
Ich glaube, dass es gibt natürlich viele Argumente und die würde ich jetzt auch nicht priorisieren, weil die Summe der Abwägung macht dann die Entscheidung aus für oder gegen einen Börsengang. Aber ich würde mal mit einem starten, nämlich das ist die effiziente Eigenkapitalbeschaffung und die Eigenkapitalstärkung, die ich dann natürlich, und das ist dann halt Teil des weiteren Argumentensets für Wachstum, Innovation und Arbeitsplatzbeschaffung beziehungsweise Arbeitsplatzschaffung einsetzen kann.
Okay, also Nummer 1. Nummer 2 dann von mir. Ich mache es ganz simpel. Erhöhung des Bekanntheitsgrades kann auch gut sein.
Genau. Viele nutzen ja beim Glocke läuten sozusagen auch die mediale Visibilität, gerade bei der Gewinnung von Talenten. Würde ich da noch ergänzen. Als dritten Punkt, ich bleibe beim Kapital, nämlich setzen wir jetzt mal die Perspektive der bestehenden Aktionäre auf. Die haben natürlich mit dem Börsengang auch einen sehr schönen Exit-Kanal. Das heißt, wenn ich zum Beispiel durch Venture Capital, Private Equity oder durch Investoren der ersten Stunde finanziert bin, erlaube ich natürlich denen mit dem Börsengang auch die Möglichkeit oder schaffe die Möglichkeit, Anteile zu desinvestieren, Vermögensdiversifizierung. Das wäre mein drittes Argument.
Also das eine war so ein bisschen noch Schaffung von Anreizen für Mitarbeiter. Das dritte Argument Exit-Kapital, das heißt Risikokapitalgeber aus dieser sogenannten Frühphase, die schaffen mit Exit dann ihr Kapital. Ja, dann haben wir natürlich, ganz simpel, ich würde sagen, Steigerung des Unternehmenswertes.
Ja, finde ich auch ein sehr gutes Argument. Ich würde da noch ergänzen, ich kann mir täglich meine Unternehmensbewertungen anschauen, wenn nicht sogar sekündlich oder minütlich. Ich brauche kein Bewertungsgutachten, sondern die Börse bietet mir, und das halt ist das Argument, einen offenen Zugang zu Kapital, sei es jetzt, um bestehende Aktien umzuplatzieren, aber auch weiterhin Kapitalerhöhungen umzusetzen, um den Kapitalmarkt weiter nach dem Börsengang zu nutzen.
Also quasi auch übersetzt auch Verbesserungen der Finanzierungsmöglichkeiten in der Zukunft.
So ist das, ja.
Ich habe wieder mehr einen psychologischen Effekt, Erhöhung der Transparenz und des Vertrauens. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
Kann ich bestätigen, vielleicht auch da nochmal ergänzendes Argument von mir. Also der Kapitalmarkt ist ja nicht nur offen für Eigenkapital, sondern auch für Fremdkapital. In dem Maße, in dem ich transparent bin, bin ich natürlich gegen den gesamten Stakeholdern, also auch den Fremdkapital gegen Investoren, viel transparenter durch die Kapitalmarktberichterstattung und habe die Möglichkeit über zum Beispiel Anleihen, aber auch in der klassischen Bankenkreditfinanzierung zu punkten, indem ich halt viel transparenter bin. Und natürlich auch habe ich in vielen Fällen meine Unternehmensinfrastruktur mit dem Börsengang auch professionalisiert. Das mögen natürlich Investoren, wenn sie Halbjahres-, Jahres- und in Teilen auch Quartalsinformationen bekommen. Und zwar in einem Format, das auch zum Beispiel über internationale Rechnungslegungsstandards anerkannt ist.
Ja, was fällt mir noch ein? Das hört man oft auch in Interviews, Akquisitionen. Das heißt, ich habe dann Möglichkeiten, mehr Akquisitionen zu tätigen.
Richtig. Ich habe natürlich mit der Aktie auch eine Art Währung bekommen. Das heißt, wenn ich einen Markteintritt in andere Produkt- oder Felder oder Geografien plane, kann ich natürlich die Aktie nutzen, um die Transaktion voll oder in Teilen zu bezahlen. Also ich bezahle nicht in Cash, sondern in Aktien.
Ist doch eine schöne Währung.
Ich will aber dann nochmal Sie hatten vorhin Talent erwähnt und das Thema Branding, was ja einhergeht. Ich würde dann auch nochmal hervorbringen, ich bekomme auch eine neue Möglichkeit, meine Mitarbeiter zu vergüten, indem ich über sogenannte Stock-Option-Pläne, Aktienpläne mein Set an Instrumenten einfach erweitere, um Talente zu gewinnen, Talente zu incentivieren und auch Talente zu halten.
Man könnte all das auch ein bisschen zusammenfassen in, dann habe ich die Möglichkeit als Firma zur Umsetzung von den Wachstumsstrategien, die ich immer brauche.
Genau, weil ohne Talent, wir sind ja jetzt Europa nicht unbedingt eine Region, die durch große Ressourcen glänzt. Wir glänzen durch Technologie und Dienstleistung. Da ist natürlich Talent, Ideenreichtum wichtig und Innovation. Und mit einem Börsengang kann ich viele Dinge sozusagen mit einer Lösung gegebenenfalls angehen. Und das ist halt ein Börsengang. Mehr Geld, mehr Talent, mehr Innovation, mehr Wachstum, mehr Agilität.
Herr Dr. Steinbach, dann bedanke ich mich recht herzlich. 2023, wie viele IPOs stehen in der Pipeline, sind in der Pipeline?
Also bisher haben wir ja 299 geschafft global. Das ist jetzt im ersten Quartal ein Rückgang von 8%. Ich hoffe aber schon, dass wir irgendwie vielleicht die 1000 bekommen bis zum Jahresende.
Das ist eine schöne Runde.
Global.
Herr Steinbach, ich danke Ihnen.
Danke.
Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.